Herzlich willkommen bei einer neuen Folge des Just Fucking Do It Podcasts für das Presseportal Frische Sicht. Ich bin Manuel Schöntaler, arbeite als freier Autor und als psychologischer Berater. Und heute Abend habe ich die wundervolle Christiane Borowi bei mir zu Gast, die Kollegin mit mir auf dem Presseportal Frische Sicht ist und ihres Zeichens Sozialpsychologin ist. Herzlich willkommen, Christiane.
Ja, hallo Manuel.
Was sollten denn die Menschen über dich noch wissen, bevor wir direkt in das Thema Mobbing und Gaslighting einsteigen?
Ja, also ich bin Soziologin, Sozialpsychologin, das hast du gesagt, von Hause aus und bin aber auch Körperpsychotherapeutin. Und habe also ganz viel praktische Erfahrungen, theoretische Erfahrungen und habe irgendwann gemerkt, dass es schön ist, wenn man eine friedliche Kultur oder eine friedlich-kommunikative Kultur implementiert, entwickelt, gemeinsam mit anderen in der Praxis. Und habe deshalb 2015 ein kleines Institut gegründet, in dem ich mit anderen zusammenarbeite, Vorträge halte, Seminare gebe. Das heißt Borovita, vom Nachnamen abgeleitet, ja. Borovi und Vita, das Leben. Wie können wir alle ein gutes Leben haben? Das ist für mich eine der zentralen Fragen. So. Mhm. Und genau, und außerdem schreibe ich auch noch, daher kennen wir beide uns,
auf der Frischen. Genau. Genau, und da haben sich ja, hat sich ja dann auch gezeigt, dass wir beide auch mit dem Thema Mobbing schon unterschiedliche Berührungspunkte hatten. Und zuletzt kam dann der Impuls auf zum Thema Gaslighting, als ich dir dann geschrieben hatte. Und dann haben wir festgestellt, Mensch, lass uns doch das mal aufgreifen. Du hattest ja letztens auch schon das Thema Mobbing bei dir aufgegriffen. Mit was hast du dich da auseinandergesetzt und was war der Impuls dazu?
Der Impuls war, dass ich gemerkt habe, dass Mobbing ein Phänomen ist, an dem man ganz gut ablesen kann, dass es psychologische Herrschaftsstrategien gibt. So. Das klingt jetzt erstmal sehr groß, aber so ist es ja auch. Wir haben momentan nicht erst seit Corona eine Krise, sondern schon vorher, ist eine bestimmte Entwicklung, die dahin geführt hat. Das ist auch die soziologische Sicht darauf. Ja. Wir haben sich Individuen und die Gesellschaft verändert, dass man davon sprechen kann, dass es nicht nur Mobbing gibt, was ich in der Schule, da hat ja jeder vielleicht schon mal was von gehört, ja. Was heißt Mobbing eigentlich? Mobbing heißt Schikane über einen längeren Zeitraum hin. Und es gibt ein Machtgefälle, so ganz einfach und unkompliziert erklärt. Und auf dem Schulhof gibt es das, ja, Bullying nennt man das dann, wenn der Chef einen mobbt auf der Arbeit, das hat man vielleicht auch schon mal erlebt. Dann nennt man das Bossing. Ich schmeiß mal so ein paar Begriffe rein, die man schon mal gehört hat, vielleicht. Und das ist, auch wenn ich jetzt das so humoristisch mache, ein ernstes Thema. Denn Mobbing hat einen ganz entscheidenden Nachteil. Es kann tödlich sein. Es ist sehr drastisch, das zu sagen. So heißt auch der Artikel, den ich geschrieben habe, der auch mit ein Auslöser ist, warum wir uns treffen. Denn wenn Mobbing über einen längeren Zeitraum geschieht, dann endet es immer in Vernichtung. Es passieren bestimmte Mechanismen, an deren Ende steht der Verlust der Existenz in irgendeiner Form. Und das gibt es sowohl individuell als auch auf gesellschaftlicher Ebene. Wenn Menschen diffamiert werden, schikaniert werden, wenn sie ihren Arbeitsplatz verlieren aufgrund von Schikane und so weiter. Und wenn man das dann noch einbettet in psychologische Herrschaftstechniken, dann kann man sehen, dass das vielleicht dieses Phänomen Mobbing bestimmten Interessensgruppen dient. So, das ist jetzt mal so in fertig. Jetzt können wir aufhören. in einem Satz gesagt.
Jetzt ist ja, weil wir auch gerade so drüber lachen, also wir gehen ja locker an dieses Thema ran, haben natürlich beide auch unterschiedliche Erfahrungen mit diesem Thema. Und oft wird es ja auch so spaßhaft in den Raum geworfen von Menschen, so von wegen, haha, wirst du gemobbt. Was sagst du denn zu sowas, wenn du sowas mitbekommst oder wenn du so eine Reaktion selbst vielleicht auch spürst?
Ja, ich werde da schon ernst an der Stelle dann, weil es tatsächlich so ist, dass ich glaube, dass das eben nicht stimmt. Also, dass es so eine Art Bagatellisierung eines Phänomens ist, das absolut ernst zu nehmen ist. Wenn man kaum, dass jemand einmal kritisiert oder was, oder mehrere Leute einen kritisieren oder irgendwie sagen, geh doch nach Hause. Das ist irgendwie was, das ist noch kein Mobbing, sondern Mobbing geschieht wirklich innerhalb eines Machtverhältnisses. Ganz wichtig. Und auch über einen längeren Zeitraum. Das ist ein ganz wichtiges Kriterium. Es ist ein Prozess, ein Geschehensprozess per Definition über einen längeren Zeitraum, in dem eine schwächere Gruppe oder ein schwächerer Mensch gemobbt und schikaniert wird. Und ja.
Was ist der Effekt, der dabei erzeugt werden soll durch Mobbing?
Naja, also Mobbing hat eine ganz klares Ziel, das habe ich schon gesagt, das ist die Vernichtung. Das klingt jetzt sehr plakativ, kann aber ganz konkret werden. Ich mache das mal ganz konkret an einem Beispiel fest, einer Kollegin von mir, die wir vielleicht auch kennen. Du vielleicht auch kennst die Sabine Jahn. Die hat Koblenz im Dialog gegründet, weil sie Diskurs wollte, Austausch wollte und einen Beitrag leisten zur Gesellschaft. Sie hat interessante Menschen, auch Investigativjournalisten eingeladen dazu und wurde und wird massivst diffamiert. Leute sorgen dafür, dass sie keinen Veranstaltungsraum bekommt. Dann, man kann die auch benennen, das kann man mal bei ihr nachlesen ganz genau. Das ist an sich schon so ein Thema. Aber sie musste juristisch dagegen vorgehen, um sich davor zu schützen, dass ihre Veranstaltung und auch sie als Person bedroht wird, schikaniert wird oder dass Leute, mit denen sie zu tun hat, bedroht werden. Farbbeutelwurf ist noch das harmloseste dabei, dass Veranstaltungen abgesagt werden und so weiter. Also die gesamte berufliche und soziale Integrität wird angegriffen. Und das kann man dann in diesem Beispiel ganz gut nachvollziehen. Und außerdem, dass andere, also einige soziale Gruppen dann auch noch versuchen, also zusammenzuarbeiten und sich zusammenzutun. Das ist also wirklich, gerade bei diesem Fall, das fällt mir jetzt einfach ein, als ein prominentes Beispiel, an dem man Mobbing ablesen kann, weil man das so lange macht, bis man den anderen vernichten will. Und wenn der sich nicht wehrt, das weiß man auch aus der Psychologie, dann optimiert sich der Täter. Also dann optimieren sich die Mobber. Mhm. So, das ist ein ganz konkretes Beispiel. Ein weiteres konkretes Beispiel, also soll ich?
Gerne.
Ja, ein weiteres konkretes Beispiel ist, dass wie momentan mit Menschen umgegangen wird, die Corona-Maßnahmen kritisieren, die Aufhebung der Grundrechte kritisieren. Wie wird mit denen umgegangen? Was passiert denn da? Ja, die werden diffamiert, abgewertet, es werden Sündenböcke gesucht, es wird getrennt, es wird abgewertet und am Schluss tatsächlich so massiv vernichtet. Diejenigen wollen, Mobbing hat das Ziel, jemanden wegzumachen. Ich sage es jetzt mal so ganz platt. Mhm. Ja? So, die Kritiker sollen weg, in dem Fall die Sabine Jahn soll keine Veranstaltungen mehr machen, Daniele Ganser soll keine Vorträge mehr halten können, der soll nicht mehr an der Uni unterrichten, haben die ja auch geschafft. Und dass das teilweise erfolgreich ist, bei Sabine Jahn nicht. Sabine Jahn hat ihre juristischen Fälle, jedenfalls soweit ich das jetzt weiß, überwiegend gewonnen. Ich weiß nicht, ob sie überhaupt einen Fall verloren hat. Das glaube ich nicht. Also es sei denn, ich bin falsch informiert, ich müsste sie nochmal fragen. Aber sie ist mir jetzt halt eingefallen. Und dann bei Daniele Ganser kann man es ganz klar sehen, der ist eben halt, kann an der Universität nicht mehr lehren. Fertig. Mhm. Mhm. Und wie ihm geht, er ist jetzt ein sehr prominentes Beispiel, weil er zu 9-11 geforscht hat, geht ja gar nicht. Also der muss da weg. Mhm. Kaum hat er gesagt, Freunde, wisst ihr eigentlich, wie viele Gebäude eingestürzt sind? 3 anstatt 2. Da war aus. Dann hatte er bestimmte Organisationen, also erstmal das US-Außenministerium am heißen Draht, sozusagen, flapsig gesprochen. Also das gab richtig Ärger. Und Schikane auch über die Presse. Ja. Und momentan erleben wir noch eine Steigerung. Also das an sich ist ja schon eine Steigerung. Das ist keine, ja. Aber da, daran merkt man das auch. Wenn es nicht gestoppt wird, wenn Mobbing nicht gestoppt wird, also Mobbing ist gleich Schikane, Diffamierung und Verleumdung. Ich wiederhole das immer nochmal. Weil wir das ja haben, Diffamierung und Verleumdung. Trennen, abwerten. Dann ist es tatsächlich so, dass wir also immer davor stehen, dass es ja zu einem tödlichen Ausgang kommt. Ja? Also entweder wird ein Mensch komplett vernichtet, Rufmord, sagt man ja auch, das steckt ja schon im Wort, dass der einfach nicht mehr überleben kann oder sein Leben nicht mehr so führen kann, wie es eigentlich einer wohlhabenden Gesellschaft angemessen wäre. So, dass das so ist, das hat bestimmte Gründe. Mhm.
Mir fällt gerade auch noch ein Beispiel ein. Ich hatte ja kürzlich den Professor Dr. Christoph Lüttke bei mir im Interview. Der wurde ja auch aus dem Bayerischen Ethikrat entfernt, weil er da also auch kritische Meinungsäußerungen hatte. Letztlich war es zwar nicht offiziell als Begründung irgendwo so zurückzuführen. Und ich weiß auch nicht, ob man das jetzt in diese Kategorie Mobbing stecken kann. Aber das wäre vielleicht eine Frage an dich. Wo zieht man denn die Grenze zwischen, naja, da ist jetzt halt eine unangenehme Stimme, die entferne ich. Das muss ja noch nicht gleich Mobbing sein.
Ist das so? Das ist eine gute Frage. Aus meiner Analyse heraus ist das schon Mobbing. Mhm. Hat es die Vernichtung, also das kann man einfach abhaken, wie so eine Checkliste. Mhm. Geht es über einen längeren Zeitraum? Ja, check. Wird jemand verleumdet, Sündenbock, versucht auszugrenzen, etc.? Wird jemand schikaniert über einen längeren Zeitraum? Das ist das zweite Kriterium. Ja, check. Ja. Und hat es ein Machtgefälle? Das hat es natürlich, weil das ist ja ein Gremium. Und so, da geht es um Macht. Auch bei einem Ethikrat geht es um Macht. Und darüber kann man später auch nochmal sprechen, wie das ist, was Macht und Herrschaft überhaupt sind und das einbettet in, warum wir überhaupt von Herrschaftsstrategien reden. Aber in diesem Fall, den du gerade genannt hast, ist das auf jeden Fall Mobbing. Die Vernichtungsabsicht, das ist das Dritte, ist auch da, check, kann man einen Haken dran machen. Und dass man das nicht, deswegen habe ich mir das auch rausgesucht, du hast mich ja vorhin nach meinem Impuls gefragt, das zu machen. Mobbing ist ein Phänomen, an dem kann man das gut nachzeichnen, dass unsere Gesellschaft gerade ein Riesenproblem hat. Mhm. Das will natürlich keiner erstmal. Natürlich gibt es erstmal sowas wie eine Abwehr dagegen. Mobbing, nicht mein Thema, höre ich ganz oft. Ja, das ist nicht mein Thema. Doch, wenn eine, und das ist auch eine meiner Kernthesen, wenn in einer Gesellschaft Mobbing passiert, hat diese Gesellschaft ein Riesenproblem, weil es bedeutet, dass eine gesellschaftliche Gruppe weg soll. Man braucht sie zwar, dazu später, aber trotzdem soll sie weg. Wieso, weshalb, warum? Ja? Mhm. Und dass man da, das wirft Fragen auf. Und Mobbing ist gut untersucht, das ist ein Vorteil. Ja, da weiß man einfach, das, was ich jetzt sage mit dem langen Zeitraum, mit dem Machtgefälle, der Vernichtungsabsicht, das ist gut untersucht, das weiß man. Man weiß auch, dass wenn man Mobbing nicht stoppt, das ist ganz entscheidend, hört es nicht auf. Also wenn man so sagt, ach na ja, ist nicht mein Thema, dann ist man nicht Teil der Lösung, sondern Teil des Problems in der
Gesellschaft. Das ist sehr spannend. Weil du ja auch gerade sagst, von wegen, ja, das muss weg. Also ich meine, da kommt ja letztlich auch also ein psychologischer Abwehrmechanismus der Verdrängung letztlich irgendwo ins Spiel. Aber was ist denn das, wenn dann dieser Mensch oder diese Gruppierung oder diese Meinung dann verdrängt ist, also weggemobbt ist, ist dann ein Zustand erreicht, in der dann sozusagen für diejenigen, die das weghaben wollten, ist dann alles in Ordnung? Also was passiert dann?
Ja, das ist eine gute Frage. Also ob man das zu Ende denken will, tatsächlich, weil diese Anzahl an Menschen, die das möchte, ist relativ gering im Vergleich zu den Leuten, die weg sollen. Das ist jetzt so nebulös ausgedrückt, aber ich könnte mal jemanden da hervorholen, der das auch erklärt, warum das jetzt nicht unbedingt in Bezug auf Mobbing, aber in Bezug auf Herrschaftsstrategien sich ganz gut auskennt, nämlich Rainer Mausfeld, Kieler Psychologe. Mhm. Was da wertvoll ist an diesem Ansatz, ist, dass er ganz klar sagt, was Das ist ein, also der beschreibt dieses Machtgefälle. Woher kommt denn das? Indem er beschreibt, dass seit den 70er Jahren es den sogenannten, hat man vielleicht auch schon mal gehört, neoliberalen Kapitalismus gibt. Das ist noch ein Kapitalismus, der noch stärker ist als das, was wir bisher kennen. Und zwar aus folgendem Grund: Die ökonomischen Interessen verflechten sich vollkommen mit, und zwar, ich würde sogar sagen, totalitär, mit allen privaten und öffentlichen politischen Bereichen. Ja. Das ist, kann man sehen, an einer, wie er auch darauf hinweist, an einer Rechtsfeudalisierung zum Beispiel. Also das Recht wird wirtschaftlichen Interessen untergeordnet. Konkretes Beispiel TTIP, Freihandelsabkommen. Ja. Es braucht eine Ideologie. Und zwar, und das Machtgefälle, Mobbing braucht Machtgefälle. Das Machtgefälle entsteht dadurch, dass dieser Kapitalismus sich noch gesteigert hat seit den 70ern und immer größer wurde und aufgeblähter, großer Finanzkapitalismus, digitale Großkonzerne, aber auch sonst bestimmen. Großkonzerne sind wirkmächtige politische Akteure. Jetzt kommt ein Problem. Das ist ziemlich undemokratisch. Ja, Da ist sozusagen das antidemokratische Prinzip ist da schon immanent. Das heißt aber, und jetzt kommen wir greife ich das auf, was du sagst, dass nämlich dieser Verdrängungsmechanismus, der ist gewollt. Ist ja klar, wenn ich jetzt stinkend reich wäre, also, das ist jetzt der Moment, wo du meine Kontonummer einblenden kannst. Also wenn ich stinkend reich wäre, würde ich vielleicht, und da hakt das jetzt wieder ein bisschen, auch versuchen zu verschleiern, dass ich meine Gewinne nur dadurch steigern kann, dass ich das auf Kosten anderer Menschen tue. Ja? Ich muss auch verschleiern, dass das nicht demokratisch ist. Das heißt, ich wende bestimmte Methoden an, dass man das nicht sieht, so wie man hier so sagt im Ruhrgebiet. Kann man machen, ist aber undemokratisch. So. Und da haben wir schon das Machtgefälle. Man kann auf diese Dinge nicht gucken, ohne die Frage nach Macht und Herrschaft zu stellen. So. Mhm. Das Ganze ist ein weltweites Phänomen. Und da hängt ganz viel dran. Eine bestimmte Rhetorik und auch alles, was wir jetzt erleben.
Ich habe mir in der Vorbereitung auch auf das heutige Interview habe ich mich auch ein bisschen mit dem Thema Massenpsychologie beschäftigt. Da gab es ja mal diesen Herrn Le Bon, bereits im vorletzten Jahrhundert, meine ich, war das, der sich damit beschäftigt hat, ein Franzose. Und das hat ja dann auch Sigmund Freud aufgegriffen in seinem Buch Massenpsychologie und Ich-Analyse. Da ging es ja auch dann um Themen, wo er sich eben beschäftigt hat mit der Massenseele letztlich und warum auch Massen letztlich ja so diesen idealisierten Anspruch haben, einem Führer zu folgen, der sie sozusagen aus dem Unheil führt. Und da kann man ja ähnliche Phänomene beobachten. Inwiefern findet da auch sowas wie Mobbing statt, um diesen Zustand irgendwo zu erreichen?
Da muss man jetzt präzise sein, weil gerade bei Le Bon ist es nämlich so, dass das eigentlich, also ich habe es gelesen und es ist eigentlich ein ganz, also jetzt lehne ich mich mal ein bisschen aus dem Fenster, es ist ein unsägliches Buch, weil es eine Masse dann auch noch biologistisch herleitet, das tut der Le Bon, der sagt, das sind, die sind gar nicht in der Lage, ihren Verstand zu gebrauchen, sind triebgesteuert, ist die Masse und was sonst noch alles. Also alles, was übel läuft, das ist alles Massenseele. Und zwar hat er sich das angeguckt, er ist ja auch als Mediziner, der ist halt auch rumgekommen und hat sich dann einiges auch angeguckt, auch in Afrika, und hat dann gesagt, aha, da sind die Leute so ganz wahnsinnig primitiv und sind irgendwie so eine Einheit. Und weil das aber so ist, dass er so ganz wissenschaftlich ist, ja, deswegen beschreibt er das. Aber was Masse eigentlich ist und wie er dazu kommt überhaupt, das leitet er nur biologistisch her. Und das ist vollkommen willkürlich. Das ist keineswegs besonders wissenschaftlich. Da lehne ich mich jetzt sehr aus dem Fenster, weil ich weiß, dass viele ihn ja auch lieben und sagen, ach ja, der Pöbel, der Plebs, das sind die, die die Schikane machen. Und Le Bon sagt auch, ich meine, du hast es gelesen, also ich weiß ja nicht, wie dir das ging, man konstruiert ein Bild von Masse versus Elite, das ist nämlich das, was dahinter steht, ja, auch ein elitäres Denken, was das wissenschaftliche Denken ist zum Beispiel, ja, und man konstruiert eine Masse, die man eigentlich braucht, ja, die man aber dann beschimpft und sagt, ja, die können ja eh nicht, wenn einer davon kann vielleicht noch gerade denken, aber die Masse selber, die kann überhaupt gar nicht intellektuell sein. Was der damit sagt, ist ja im Grunde genommen, das bremst ja Widerstand schon sofort. Weil wenn es eine dumme, bescheuerte Masse gibt, die kann sich ja gar nicht, die kann sich ja gar nicht erheben. Wenn die sich äußert, dann ist das nicht intelligent, dann ist das dumm. Und wenn die eine Kritik hat, schon erst recht an den Mächtigen, dann ist das übel. Rainer Mausfeld, den ich da sehr schätze, hat einen schönen Artikel geschrieben und Vorträge gehalten, die Angst der Machteliten vor dem Volk. Und für mich ist Le Bon ein Ausdruck davon, dass das stimmt, dass die Machteliten Angst davor haben. Weil wenn man, da ist Mausfeld sehr präzise, dass der nämlich auseinanderhält, wenn es schon eine Spaltung gibt in Eliten und in der Masse. Und die Elite, die ist Elite, das nennt sich dann Merokratie, das ist so der ideologische Überbau, die ist Elite, weil die das verdient. Mhm. Ja? Weil die sich besonders engagiert hat, weil die besonders wissenschaftlich ist, weil sie besonders gebildet ist. Und was Le Bon sogar tut, ist, und deswegen sage ich, ist es unsäglich, das ist, gerade als Psychologe hat es dir vielleicht da auch die Nackenhaare aufgestellt, das ist eine 1A-Täter-Opfer-Umkehr. Er spricht davon, wie gefährlich die Masse ist. Jeder verkoppelt das inzwischen sofort mit dem Dritten Reich und sagt, ja, da waren ja auch die Massen so gefährlich. Ja, weil sie mit im Mobbing-Sinne Mittäter gewesen sind. Wir müssen auch mal auf die Rollen im Mobbing-System eingehen. Dass sie Mobbing-Mittäter gewesen sind, aber die eigentlichen Täter, und das ist gerade im neoliberalen Kapitalismus Großprojekt sozusagen, ist das nicht, gehört das mit zum ideologischen Überbau, dass es eine dumme, bescheuerte Masse gibt, ja? die primitiv ist, das Wort sagt er auch, und vor allen Dingen sagt er, die ist ganz gefährlich. Ah, richtig, nämlich für die Macht- und Geldelite, das sagt er aber nicht. Ja? Mhm. Und der sagt sogar, die herrschen. Er dreht das voll um. Ich habe es hier sogar liegen, ich könnte noch reingucken. Also, aber das ist wirklich was, weil mich das so aufgeregt hat. Ja? Das ist wirklich, und wenn man das dann noch liest, jeder kann damit heutzutage was anfangen, dass er sagt, ja. Und das braucht man auch jetzt zum Beispiel bei den Demos, da macht man das genauso. Das ist der bescheuerte Pöbel. Wir sind sozialisiert mit dieser Unterscheidung. Es gibt eine Elite, die hat es verdient, die darf das. Ja, das ist, ich weiß nicht, Machiavelli, der gute Fürst, wer das kennt, der ist Fürst, weil er der gute Fürst ist. Das hat auch Anforderungen und Sachzwänge. Und nur er kann die lösen. Und er macht das so. Und jetzt ist zu Machiavelli aber noch eine Steigerung. Ja, und zwar wirklich weltweit und in alle Bereiche. Es ist ein Totalitarismus. Und ja, das wird jetzt noch stundenlang. Also vielleicht möchtest du auch noch was sagen.
Wenn du mich zu Wort kommen lässt, gerne. Ja. Also mir gefällt ja da ganz, also ich habe mich da viel mehr mit Freud beschäftigt, weil das halt auch so die Grundlage dessen ist, womit ich mich ganz gut auskenne oder so wohlfühle von den, soll ich sagen, von den Modellen, die da angewandt werden oder wie er da so zu denken, wobei er da auch, kann man auch wieder viel über vieles dann diskutieren und streiten, aber grundsätzlich hat mir da eben, habe ich da rausgegriffen, dass er ja zwar auch der Masse irgendwo negative Eigenschaften zuschreibt, aber er spricht ja hier auch von Regression, das heißt, dass dort eben, und das ist ja das, was wir auch gerade ja beobachten können, dass eben die Masse, also ein Großteil der Menschen, regrediert in ihrem Entwicklungsstadium sozusagen. Das heißt, dass die Affektivität gesteigert ist und auch primitive Gefühle vorherrschen im Sinne von, und da kommt ja dann wieder diese Spaltung letztlich, die dadurch ja auch vorangetrieben wird, im Sinne von, wenn dann unangenehme Meinungen sind, die dann eben dem Großteil der Menschen nicht gefallen, dann sollen die eben weggedrückt werden und dann haben wir wieder die Mobbing-Effekte letztlich. Jetzt kann man zwar nicht irgendwie die Masse als irgendwie großes Objekt, so möchte ich das auch nicht sehen, sondern lieber die einzelnen Menschen, die diese Masse bilden, die aber wiederum halt auf, ja, entsprechend in ihrer individuellen, in ihrem individuellen psychologischen, wie soll man das jetzt sagen, Wohlbefinden sozusagen regredieren. Damit kann man das ganz gut herleiten. Wie siehst du das?
Ich sehe das so, dass es ja einen Grund hat, warum die Masse regrediert. Und das wird eben halt verschwiegen, sowohl bei Freud als auch bei Le Bon. Es ist nämlich die Macht- und Geldelite, die ihre undemokratischen Prinzipien durchsetzen möchte. Macht heißt nichts anderes als eigene Interessen durchsetzen gegen andere. So. Mhm. Und dieses die anderen, das ist eben halt die Masse, weil es eben halt ein kleiner Anteil der Macht- und Geldelite ist, aber ein großer Anteil an Menschen, denen muss man ja jetzt erstmal klar machen, dass, und das muss man, auf dieser Basis muss man das erstmal sehen, dass man Menschen klar machen muss, als Mensch, der jetzt zu den Großkapitalisten gehört, muss man den Menschen klar machen, dass man, man füttert sie sozusagen an. Ja? Man muss ihnen klar machen, dass sie und dazu, dafür sorgen, dass sie dieses System mittragen. Man muss als Großkapitalist dafür sorgen, dass die Masse da landet, wo sie jetzt ist, dass sie eben halt sich nicht erhebt und nicht selbstständig denkt, sondern dass man sie anfüttert und sagt, du darfst gerne konsumieren und guck mal, und wir machen das hier so gut für dich, weil du dann, also uns ein Ausdruck dieser Strategie, dieser Methode ist, zu sagen, uns geht's doch allen gut. Das hört man ja öfter, uns geht es doch allen gut, ist ein Ergebnis, also Bourdieu hat das inkorporierte Herrschaft genannt. Ja? Wenn du selber das aufnimmst, was jemand gegen dich wendet, um seine eigenen Interessen durchzudrücken, aber du hältst es für dein eigenes Bedürfnis und verteidigst das sogar. Und das ist das, was passiert. Es soll ja eine primitive Masse geben. Die sollen doch gar nicht denken. Weil was passiert, wenn die denken? Da ist aber was los im Land. Und deswegen wird das ganz gezielt werden. Das kann man natürlich gut. Wenn man die Macht hat, kann man auch gut dafür sorgen, dass man sie behält. Weil man sie also indem man Verschleierungstechniken macht. Und Mausfeld sagt, das, was wir erleben gerade, nämlich die völlige Durchdringung des Ökonomischen in alle sozialen Bereiche, das ist das perfekte totalitäre Herrschaftssystem, was noch sämtliche bisherigen totalitären Herrschaftsformen in der Geschichte überbietet. Es ist perfektioniert. Und zu dieser Perfektion gehört, dass du es gar nicht merkst. Du merkst nicht, dass du ein Helfer bist im Mobbing-System. An der Stelle, beim Mobbing gibt es den Täter und die findest du aber im Großkapitalismus doch nicht mehr. Die sind, weißt du, die machen die Politik im Kleinen, ja, in Thinktanks, in Gruppierungen, in kleinen also relativ kleinen Organisationen, die außerhalb der Politik statt, der öffentlichen, demokratischen Struktur stattfindet. Die Herrschenden müssen eine Demokratie aufbauen, die sie aber schützt. Und das ist das Perfide daran. Das ist schwer durchschaubar. Man ist selber so sozialisiert. Und wenn du selber, das so raffinierter geht es gar nicht. Das ist auch, Laswell hat das, glaube ich, gesagt, es ist total billig. Billiger als Erpressung, Folter, das ganze Theater mit Gefängnissen und Disziplinierungsmaßnahmen. Das muss aber passieren. Also das Volk muss diszipliniert werden. Und das macht man mit psychischen Herrschaftsstrategien. Und deswegen ist das wichtig, auf Mobbing zu gucken. Ja? Weil man da einfach von der Struktur her schon sehen kann, Täter, ich habe Opfer, zum Beispiel wie kommen Opfer zustande, indem zum Beispiel systematisch Angst erzeugt wird. Zum Beispiel durch Prekarisierung. Ja? Du kannst ja teilweise heutzutage gar nicht mehr deinen normalen Lebensunterhalt verdienen. Du musst drei, also Multijobber können dann ein Lied von singen, alleinerziehende Mutter auch. Ja, das macht, dann hat man plötzlich real existierende Ängste, ja, weil man sich Sorgen macht um seine Existenz. Und das ist eine, so. Das ist jetzt alles sehr, es ist komplex, aber das gehört auch mit dazu, zu sagen, es ist wahnsinnig kompliziert. Das ist schon Teil der Verschleierungsstrategie. So kompliziert ist es nicht. Es gibt Großkapitalismus, der wendet psychische Strategien, Herrschaftsstrategien an, um seine Interessen, nämlich größer, weiter, mehr Profit zu erwirtschaften und sich anzueignen, durchzusetzen. Und Ende aus. Und das macht er sehr gut. Und wir tragen jetzt gerade, es gibt es noch eine Steigerung, weil es jetzt so ist, dass es nicht mehr so verdeckt ist mit der Einschüchterung und der Angst. Wir sehen das jetzt. Die jedenfalls sehen das, die Demonstranten auf der Straße, die sehen das, weil es Polizeigewalt gibt, weil es eine Aushöhlung, eine Aufhebung der Grundrechte gibt, eine Aushöhlung des gesamten Rechtssystems, das ist auch ein Kennzeichen davon. Ja? Mhm. Also das ist schon so, dass wir sagen können, mit Fug und Recht, wir leben in einem Totalitarismus, das ist sozusagen der Oberbegriff. Wir leben nicht in der Demokratie, sondern in einer Pseudodemokratie. Es gibt drei Versprechen der Demokratie: die politische Selbstbestimmung, haben wir die? Wenn die Politik woanders stattfindet, wie ich gerade sagte, haben wir die nicht. Innere gesellschaftliche Konflikte und Konflikte zwischen Staaten werden friedlich gelöst, ist auch ein Versprechen. Das passiert nicht. Innere gesellschaftliche Konflikte werden gerade nicht friedlich gelöst und Konflikte zwischen Staaten, die Liste ist sehr lang, dass die nicht friedlich gelöst werden. Und das Dritte, und das ist was ganz Entscheidendes, da müssen wir dann über Angst sprechen, ist größtmögliche Angstfreiheit normalerweise. Oder dass verzichtet wird auf die systematische Erzeugung von Angst. Also das gibt es jetzt gerade nicht. Und jetzt wird ja hier ganz viel jongliert und gemacht und getan mit Begriffen faschistisch, Diktatur, totalitär. Das geht jetzt alles so ein bisschen durcheinander. Und autoritär ist zum Beispiel, beziehungsweise fangen wir mal mit Faschismus an. Das kommt das war früher der italienische Faschismus unter Mussolini, ein Kampfbund 1919. Vorher war das ein nationalistischer, also eine Arbeiterbewegung und es war eine revolutionäre Kraft. So viel zum Thema, dass man von Strategie, von Herrschaft, von Machtausdehnung, Führerprinzip, ja, also faschistisch ist nationalistisch und braucht ein Führerprinzip. Und Diktatur ist eine unbeschränkte politische Macht, Gewaltherrschaft, ja, und totalitär ist die Form der Herrschaft, die in alle sozialen Verhältnisse zu streben versucht. Und das haben wir jetzt. Ja. Und eine totalitäre Struktur braucht Ideologien und immer auch sowas wie einen neuen Menschen. Ja, dass ein neuer Mensch geformt wird. Inzwischen geht das ja sogar darüber hinaus. Also Transhumanismus ist da ein Stichwort oder The Great Reset. Mhm. Daran kann man das erkennen, dass wir totalitäre Strukturen haben. Mhm. Ja. Und es ist ganz wichtig, nicht außer Acht zu lassen, dass Kapitalismus und Demokratie unvereinbar sind. Und wenn es jetzt sozusagen eine Masse gibt, eine vermeintliche, die wird konstruiert und abgewertet ja auch, ja, und die macht mit. Im Mobbing-System, wie gesagt, sind das die Helfer der Täter. Mhm. So. Und die sehen wir auch.
So, und das wollte ich nämlich auch. Das wollte ich nämlich gerade mal fragen, weil das finde ich nämlich auch ganz spannend. Die Frage habe ich mir vorher gestellt: So, wer mobbt da eigentlich wen? Also, weil du gerade sagst, die Masse ist dann im Prinzip ist der verlängerte Arm, sind die Helfer sozusagen. Also, man, ja. Das ist ja auch, da findet ja auch sehr viel ja, Multiplikation letztlich des Ganzen statt. Das heißt, die trägt ja dazu bei, dass weiterhin schön fleißig diejenigen dann ja klein gehalten, verdrängt, abgewertet werden, die eben unangenehme Stimmen vertreten.
Ja, im Grunde genommen ist das gesellschaftliche Selbstsabotage. Weil du selber gegen was, du hältst es für dein eigenes Bedürfnis, gegen Menschen vorzugehen, die deine wahren Bedürfnisse, nämlich nach Angstfreiheit und Sicherheit und überhaupt Freiheit etc. Und einem guten Leben für alle, die sich dafür einsetzen, die sabotierst du auch noch. Warum machst du das? Weil du nicht merkst, dass du ein Sprachrohr bist vom Täter. Wer will sich das auch eingestehen? Mhm. Weil uns geht es doch allen gut.
Mhm. So. Und da kommen dann die Verschleierungsstrategien mit ins Spiel. Da möchte ich jetzt auch mal das Gaslighting mit in den Raum werfen. Was hat es denn damit auf sich?
Ja, also Gaslighting ist, das kommt eigentlich von so einem Theaterstück. Daher kommt eigentlich der Begriff, ich weiß gar nicht mehr, wie der hieß, der das gemacht hat. Und es gibt auch einen Film mit Ingrid Bergman. Es ist eine Psychostrategie, in der man versucht, jemandem etwas, was er beobachtet und erlebt, auszureden und dafür zu sorgen, dass derjenige völlig verrückt wird, weil er denkt, Moment mal. Also nehmen wir mal an, ich habe hier ein Glas in der Hand, ja, und du sagst, bitte trink doch nicht im Interview. Dann sage ich trinke gar nicht im Interview, Manuel. Mhm. Bist du eigentlich komplett Banane? Ich trinke doch nicht im Interview. Ja, so, ja. Niemand hat die Absicht, eine Mauer zu bauen. Bist du Jack? Mhm. Ja, so. Und dann geht das ja richtig los. Ja, so. Also, ja, das war jetzt so ein Beispiel. Oder das in diesem Film, da wollte derjenige seine Frau umbringen, indem er dafür gesorgt hat, dass er zum Beispiel die Heizung hochgedreht hat. Ihr war heiß. Und dann hat er dafür gesorgt, dass die Heizung aber dann, wenn sie drauf guckt, hier, guck mal, die ist doch runtergedreht. Du bist doch verrückt.
Es werden Dinge getan, die sozusagen dem anderen das Gefühl geben, das, was er täte, wäre sozusagen nicht okay. Und er würde selbst dafür sorgen, dass es so ist, obwohl eigentlich der andere, sprich der Gasleiter, dafür sorgt, dass der andere sozusagen das Gaslighting-Opfer sozusagen völlig verwirrt wird und überhaupt nicht mehr checkt, was eigentlich los ist. Kann man das so sagen?
Man ordnet das einer sogenannten narzisstischen Persönlichkeitsstruktur zu. Das ist jetzt eine Zuschreibung. Ja. Man kann auch noch mal über Trauma sprechen. Denn dieses, was ich beschrieben habe oder was Mausfeld so gut beschreibt mit diesem Ausdehnungsprinzip des Kapitalismus, neoliberalen Großprojekts, ja, das hat Traumafolgen. Ja, weil das Verlierer hat. Und diese Verlierer, denen wird obendrein auch noch eingeredet, und das ist eigentlich auch eine Form von Gaslighting, denen wird eingeredet, dass sie selbst schuld sind daran. Wenn du, also die Agenda 2010 ist ein wunderbares Beispiel für Gaslighting. Den Menschen wird eingeredet, sie ruhen sich in der sozialen Hängematte aus. Also diese Verachtung auch von einer Schicht, einer Gesellschaftsschicht, den anderen gegenüber, ist ganz typisch. Mhm. Und die internalisieren das dann und sind selber glauben das dann auch noch, weil sie keinen haben, es kann nur noch ein anderer Mensch, nämlich mehrere Menschen, die dann vielleicht eine Masse werden würde, die dann vielleicht bedrohlich werden würde, könnte sagen, ja, Moment mal, aber die erzählen dir das doch nur. Das stimmt doch gar nicht. Mhm. Es sind 3 Gebäude eingestürzt, nicht nur 2 an 9/11. Mhm. So, und das, ja, da geht dann was, das ist auch Gaslighting, zu behaupten, obwohl man es besser weiß, das ist ein Narrativ, eine Rahmengeschichte. Ja? Diese Unvereinbarkeit von Demokratie und Kapitalismus braucht etwas, das nennt sich Ideologie, einen ideologischen Überbau, eine Rahmenerzählung. Mhm. Und wenn man dann auch noch die Masse beschimpft, die es eigentlich, also man kann das Mobbing auch und Gaslighting auch mit gemeinsam lösen, mit anderen Menschen zusammen. Wenn man die aber abwertet und ein Prinzip von Psychostrategien aber das ist, dass du das, was du erzählt kriegst, glaubst, ja, und internalisierst, dann stellst du das plötzlich nicht mehr in Frage. So, besser kann man Herrschaft nicht festigen und verstetigen. Das heißt, wir brauchen andere Menschen, um Gaslighting aufzudecken und um Mobbing aufzudecken. Und es gibt beim Mobbing zum Beispiel eine große Gruppe, die Zuschauer. Das sind die, die jetzt nicht unbedingt aktiv mithelfen, wie zum Beispiel jetzt auf gesellschaftlicher Ebene die Medien, ja, die dem Täter aktiv helfen, indem sie Menschen, die kritisieren, die die Maßnahmen der Regierung kritisieren, als Corona-Leugner bezeichnet. Ja? Mhm. So. Was wolltest du sagen?
Ich wollte gerade mal ein Beispiel mit ins Feld ziehen, die Alles-Dicht-Machen-Kampagne, weil ich glaube, das ist sehr plakativ, weil das ja gerade auch was ist, was viele mitbekommen haben, wahrscheinlich gerade auch viele Menschen, die jetzt die News auf frische Sicht auch konsumieren. Und da finde ich das eigentlich ganz gut, auch so zu beobachten, was da so gerade passiert auf den unterschiedlichen Ebenen, weil du jetzt ja auch die Medien mit ins Spiel bringst.
Ja, also da lehne ich mich jetzt nochmal wieder aus dem Fenster. Das habe ich ja schon in dem Artikel getan. Dass es so ist, dass wir, wie soll ich das jetzt sagen? Also ich muss nochmal kurz vorsichtig formulieren. Ja, es könnte sein, dass es zu etwas gehört, was man Empörungsmanagement nennt. Das braucht Kapitalismus, um die undemokratischen Prinzipien zu verschleiern, braucht es ein Empörungsmanagement, denn es ist doch ganz klar, wenn eine Gruppe, eine große Gruppe zu den Verlierern gehört, dann hat das ja Folgen und auch man hat so eine ganz natürliche Empörung. Ja? Man will ja vielleicht seine Freiheit und das kommt ja auch hoch. Ja? Und jetzt, wenn sobald Empörung hochkommt, wie zum Beispiel jetzt kurz vor alles dicht machen, dass ein noch härterer Beschluss, ein noch rechte einschränkenderer Beschluss des sogenannten Bevölkerungsschutzgesetzes oder eine Verschärfung des Infektionsschutzgesetzes, was der Bevölkerung eingeredet wird, dass es ihr dient, und das glauben auch ganz viele, gab es jetzt Künstler, falls jetzt jemand das nicht kennt, sehr bekannt, die eine Satire daraus gemacht haben und gesagt haben, machen wir eben alles dicht. Das ist quasi die Satire zu Lockdown, wir machen alles dicht. Und das waren teilweise wirklich sehr, sehr gute Videos. Ich habe so gelacht. Und Satire ist ja auch ein ganz legitimes Mittel des Protestes. Ja? Und es war wirklich sehr, sehr gut. Und ich war begeistert, hellauf. Und habe gedacht, hahaha, jetzt aber. Hat jetzt ein bisschen gedauert, so ein Jahr und so. Und dann fast, ich weiß nicht, ein paar Stunden später, konzertiert sämtliche Massenmedien, FAZ, Süddeutsche Zeit, tralala, alle, haben natürlich draufgehauen. Das geht ja gar nicht und so. Also haben nicht alle draufgehauen, sondern der Ex-Präsident des Bundesverfassungsschutzes fand die Aktion großartig. Da habe ich zwar gestutzt, aber habe gedacht, naja, kann ihm ja auch gefallen. So, und dann haben einige dieser Prominenten wirklich ein paar Stunden später erstens ihre Videos zurückgezogen und haben, und da bin ich eine misstrauische Soziologin plötzlich geworden, weil ich gehört habe, dass diese Menschen, die jetzt da kritisch gewesen sind und satirisch aufgelehnt sich haben, haben sich als dargestellt als die Besseren der Besseren der Kritiker, ne, und haben dann geschimpft auf eine Bewegung, die ja eine große Protestbewegung war, ausgelöst durch die sogenannte Querdenkenbewegung, die man jetzt inzwischen vollkommen ins rechte Eck gestellt hat. Das sind ja quasi schon die Nazis. Und davon, also totale Panik, musste man sich sofort distanzieren und sagen, damit haben wir nichts zu tun. Dann wurde auch, das ist ja auch ein psychologischer Kampfbegriff, Verschwörungstheoretiker, das kommt noch vom CIA 1969, das ist schon ganz alt. Da wollte man diejenigen, die gegen die Ermordung Kennedys oder die da geforscht hatten und gesagt haben, Moment mal, aber die normale Rahmenerzählung funktioniert doch nicht. Da gab es ein Strategie, das kann man auch inzwischen im Internet finden, ein Strategiepapier, nur mal so erwähnt, der CIA-Memo, da kann man nachlesen, auch psychologische Strategien, dass man diejenigen abwertet als Verschwörungstheoretiker, unwissenschaftlich und psychisch auch nicht stabil. Und man kann auch, das ist auch so nett in diesem Memo steht auch, das muss man sich mal echt zu Gemüte führen, steht so in schönstem Beamtenenglisch, dass man, wenn man damit nicht weiterkommt, dann kann man sich nochmal an die Behörde wenden und dann würden die noch weitere psychologische Strategien rausgeben und sich da auch an der Bedürfnispyramide auch orientieren und so. Ah, naja, wie auch immer, also wenn man diesen Begriff benutzt, dann ist man ein Helfer. Ja, weil man nämlich dann schon mal Kritiker, dieses Papier heißt auch How to Counter Criticism on the Warren Report, das, also ja, wie begegnen wir Kritikern unserer gängigen Rahmenerzählung, unserer Ideologie. Und wenn dann jemand, der eigentlich kritisch ist, hergeht und sagt, wie ich Kritik übe, ich bin auf, das ist richtig. Ich bin nämlich auf der Seite der Guten und auch der guten Kritiker und ich habe mit Verschwörungstheoretikern, mit Querdenkern und mit, da kommt noch eine richtige Abwertung, mit Aluhutträgern, habe ich nichts zu tun. Mhm. Ich wollte einfach nur mal sagen, dass es doof ist. Und dann gab es ja auch noch welche, die gesagt haben, ich bin überhaupt gar nicht gegen alles. Ich habe nur diesen Spot gemacht und finde halt so ein paar Sachen schräg. Aber ansonsten bin ich für alles, für diese Maßnahmen. Ich mache die auch. So, mhm. Und dann ist es doch ein bisschen, sagen wir mal, da habe ich ein paar Fragen einfach. Mhm. Ja? Mhm. So. Und dann komme ich vielleicht auch, wenn ich dann auch noch ein Journalist bin, der so ein bisschen neugierig ist und so, und dann gehe ich ins Internet und recherchiere und gehe mal so ins Impressum und guck mal, wer hat das denn gemacht? So. Und dann gehe ich weiter und gucke und erfahre etwas über das Netzwerk von demjenigen, der gar nicht so eine kleine Klitsche ist irgendwie, sondern schon im CEO ist in mehreren größeren Medienagenturen, die Filme produzieren und so weiter. Also da gibt es Akteure, denen könnte man mal nachgehen. Ich sage nicht, dass da, ja, also ich will nur sagen, da kann man Fragen stellen. Und Empörungsmanagement ist das aus meiner, also für mich spricht viel dafür, dass das so ist, weil ja, warum dann, warum jetzt, warum haben die ein Jahr geschwiegen, die Künstler? Warum jetzt, da habe ich schon zu hören gekriegt, jetzt sei mal still, jetzt wird hier schon mal kritisiert, das ist doch toll, was die gemacht haben, jetzt halt die Schnauze, ja, jetzt wird endlich kritisiert und das sind Multiplikatoren, genau, das sind Multiplikatoren von Leuten, die abwerten, die spalten, ja, zu sagen, dass die Kritiker, das sind Rechte, Verschwörungstheoretiker, Aluhutträger, das machen die gerade publik. Und das finde ich schade, weil eigentlich sind das ziemlich gute Beiträge gewesen.
Und das heißt, wenn ich das so jetzt mal, weil ich wollte gerade so ein bisschen drauf hinaus, ich hab mir da mal so drüber Gedanken gemacht und war der Meinung, dass möglicherweise diejenigen, die jetzt ihre Videos zurückgezogen haben, jetzt mal unabhängig davon, was jetzt dann für Äußerungen dann getätigt wurden in Bezug auf Abgrenzung zu den genannten Gruppen, die du ja gerade begrifflich auch erwähnt hast, wo ja mal ja auch wieder über jeden einzelnen Begriff jetzt genauer beleuchten kann. Aber was jetzt dazu möglicherweise geführt hat, da kann man ja auch jetzt verschiedene Theorien ansetzen. Ich habe mir so die Gedanken gemacht, okay, warum haben jetzt welche Videos zurückgezogen und bin auf die Idee gekommen, dass es ja sein könnte, dass das möglicherweise Menschen sind, die jetzt Opfer von Gaslighting geworden sind, weil sie auf einmal selbst daran zweifeln, dass das, was sie getan haben, möglicherweise doch nicht richtig ist. Die Theorie, die du jetzt gerade, die These, die du in den Raum gestellt hast, die würde das ganze Jahr durch diese These des Empörungsmanagements nochmal auf eine Ebene höher stellen, aber letztlich mit dem gleichen Effekt, wo auch wiederum dieses Gaslighting-Phänomen zu sehen ist.
Ja, das sehe ich schon so, weil Empörungsmanagement, also Management heißt ja verwalten, lenken und die Empörung wird gelenkt auf ein Ablenkziel. Es wird dir nämlich ganz klar gesagt, auf wen du die Wut haben sollst. So, und es
quasi
ist ja
wie bei so einer, ich habe gerade so dieses Bild von so einem Kampfflugzeug, das irgendwie so einen Täuschungskörper quasi abwirft, damit die Rakete nicht das Flugzeug trifft, sondern den Täuschungskörper.
Hätte ich nicht schöner sagen können. Ja, ja, das kann man so sehen. Und es funktioniert ja auch, das ist ja die Tragik. Ja, es funktioniert. Diese Strategien sind so wirklich raffiniert und das ist kann man einfach nachweisen, dass das also Rechtsfeudalismus, Aushöhlen des Rechtssystems, das kann man doch alles, das ist doch greifbar, das ist doch ganz greifbar. Aber wenn dir erzählt wird, schon von klein auf an und in der Schule schon, wenn dir erzählt wird, und das ist ja auch Gaslighting eigentlich, wenn dir erzählt wird, dass du deines Glückes Schmied bist und dass du dich auch, wenn du dich nur anstrengst, viele schicken ja ihre Kinder schon ganz früh in den Kindergarten, damit aus denen überhaupt was wird. Ja, also die teilhaben an der Elitenrekrutierung auch, ja, aufs Internat und weiß der Kuckuck was nicht alles. Nur damit man irgendwie teilhaben kann an dieser Geschichte, ich bin selber, der Geld hat, hat es auch verdient. Das bremst ja sofort die Frage nach der Legitimation aus. Und Herrschaft muss sich normalerweise legitimieren. Aber wenn du Gaslighting machst, muss das nicht passieren. Mhm. Ja, so. Damit ist das fertig. Das ist doch praktisch. Gaslighting ist total praktisch.
Wie kommt man denn jetzt als Opfer von Gaslighting dann tatsächlich auch dahinter, dass man letztlich gegaslightet wird? Also es ist ja so hochkomplex, dass ja jetzt sogar mir in der, also ich meine, ich habe ja das so ein bisschen mitverfolgt, auch schon diese Theorie mit dem Empörungsmanagement, aber ich habe, sage ich mal, meine Gedanken, die ich mir dazu gemacht habe, aus dieser psychologischen Sicht, die haben noch eine Ebene weiter unten angesetzt. Jetzt hast du das gerade ausgeführt, wie das aus deiner Perspektive mit deinen Informationen, das heißt, du hast einen anderen Kenntnisstand als ich mit einem vergleichbaren psychologischen Know-how, zumindest was diesen Bereich betrifft, und bist dadurch nochmal auf eine andere Ebene gekommen, um dir Dinge herzuleiten, die ich mir nicht mal fähig war herzuleiten. Wie kommt denn jetzt jemand dann, der von all dem überhaupt keine Ahnung hat, dahinter, dass hier überhaupt ja genau sowas stattfindet? In einem ganz einfachen Szenario, wo jemand gemobbt wird.
Ich glaube dadurch, dass man sich auf seine Werte besinnt, sag ich mal, das ist aber schon ein Reflexionsprozess. Man kann es einfach daran merken, ich sage es jetzt mal ganz flapsig, ich bin ja ein Freund von klaren Worten, man ist unglücklich. Ende. Das merkt man doch. Diese Frau in diesem Film war unglücklich, kreuzunglücklich. Und wenn man dann merkt, stopp, ich bin unglücklich, woran liegt's? Dann kann man vielleicht, habe ich doch mal was von Gaslighting gehört, mir wird hier was erzählt, stimmt das überhaupt? Dann frage ich doch mal jemand anderen, wie der das sieht. Und so. Wenn das natürlich auch ein Mithelfer ist, dann ist man wohin gekniffen bei diesem Film Gaslighting, ist das so? Der sucht sich Verbündete, der Täter. Und hier beim Großkapitalismus ist es wirklich so, dass man den Täter an sich nicht sieht, man sieht die Mittäter. So, und das ist was, das ist quasi unsichtbar gemacht. Das heißt, du kannst noch nicht mal, das ist wirklich ein großes Problem, du kannst dich noch nicht mal gegen jemanden erheben und sauer sein auf den, was weiß ich, so, der Fürst gehört abgesetzt, Ende aus. Ja, Guillotine weg. Also, das ist jetzt nicht so gewaltfrei. Aber ich will ja nur sagen, also, man hat kein Gegenüber, sondern es und dadurch wirkt es kompliziert. Und ich sage immer, wenn es kompliziert ist, dann ist es das Beste, man konzentriert sich, man geht wieder zurück zu sich. Und da merkt man sehr wohl, ob man unglücklich ist. Das merkt man. Und da hat jeder seine Aufgabe. Ich sage nicht, mach das so, sondern da hat jeder seine Aufgabe, dann was zu tun. Fragen zu stellen. Eine Frage, die man sich immer stellen kann, ist, stimmt das? Stimmt diese Rahmenerzählung? Was ist, wenn das Gegenteil der Fall ist?
Beziehungsweise möchte ich das glauben? Das ist so das, was ich immer
da anwende. Sind das meine Gedanken? Ja. Ist das das, was ich denke, oder habe ich nicht auch ein komisches Gefühl? Es gibt ganz viele Leute, die ein komisches Gefühl haben, wenn sie Bilder sehen von Polizeigewalt. Ich meine, es dauert auch, bis man die Bilder sieht. Aber es gibt sie. Ja. So. Und das ist jetzt mal noch eine Steigerung, weil das ja jetzt offene Repression ist. Und das, wenn man zum Beispiel so Bilder von Polizeigewalt sieht, mal ganz konkret. Zum Beispiel habe ich jetzt vor kurzem so ein Video gesehen, hat jemand auf dem Fahrrad das Grundgesetz vorgelesen. War alles frei, keiner in der Nähe, außer Polizisten. Und die haben sich so ein bisschen gruppiert auch, ja. Die machen das eigentlich, was gut ist. Die gruppieren sich dann, ja. So tun sich zusammen, sind solidarisch. Dann will der schon aufs Fahrrad steigen und wegfahren. Und in dem Moment kommt die Polizei und rammt den rum. Also wie ein Schwerverbrecher mit mehreren in voller Montur auf diesen Mann drauf, der nur ein Fahrrad hatte und ein Buch. Und wenn man sich das anguckt, also oder noch ganz andere Sachen, Wasserwerfer etc., das passiert gerade auf den Straßen, das sind viele Menschen. Also das, was die Elite fürchtet, passiert. Es sind viele Menschen, die sich gerade erheben. Mhm. Aber solange diese Macht nicht angezweifelt wird, hat die Macht die Obrigkeitsmacht und die Rechtsmacht und die Ordnungsmacht. Und die greift ein. Kann man sehen. Und auf deine Frage zurückzukommen, das spürt man. Da passiert ja auch von der ganzen Chemie im Körper passiert das auch, tut dir das genauso weh. Spiegelneuronen ist da ein Stichwort. Wenn du ein Trauma, wenn du zusiehst, wie jemand traumatisiert wird, geschlagen wird, brutal behandelt wird, das passiert auch in dir. Jetzt kannst du natürlich da irgendwie so tun, nee, habe ich nicht, Angst. Du kriegst das mit der Angst zu tun. Und das ist auch das Ziel. Es ist eine systematische Angsterzeugung, die gerade passiert. Und das ist Zeichen eines totalitären Regimes.
Mhm. Und wie kann denn jetzt die Masse sich sozusagen dann auch neu formieren, sodass mehr oder weniger die noch Denkenden, sage ich jetzt mal provokant, oder diejenigen, die auf ihr Gefühl vertrauen, die ja auf sich selbst hören oder auf ihr Gefühl und dem trauen und ja kritisch nachfragen, was können denn diese Menschen tun, um dann ein wirklich auch wirksames kritisches Gegengewicht zu bilden und diesen Effekten entgegenzuwirken, ohne dann gleich wieder sozusagen ja sich vom nächsten Gaslighting-Angriff, also von der nächsten wie sagt man, vom nächsten Täuschungsmanöver wieder zurück auf Kurs bringen lassen.
Ja, das ist wirklich schwer. Das ist wirklich, wirklich schwer, weil, das sage ich gleich, weil diese sogenannten, das, was ich jetzt alles, was wir als alles aufgezählt haben, das nennt man es auch Softpower-Techniken, ja, und jetzt sind es aber gar keine Softpower-Techniken mehr, sondern Hardpower-Technik, also hier Gewaltanwendung und so weiter, das ist eben halt nicht mehr nur so ganz sanft. Und eigentlich das allererste wäre, dass man die diese Macht- und Geldelite entmachtet, dass man alles daran setzt. Das kann man auch tun, indem man, ja, ist das nicht auch eine Initiative, einfach nicht mitmachen? Also, dass man das nicht macht. Mhm. So, dass man nicht mitmacht, dass man sagt, ich möchte das nicht. Das ist ja auch bei einigen psychologischen Experimenten, was weiß ich, wie bei der Welle oder mit Stromstößen oder so, ja, da wird das dann trotzdem gemacht, aber wenn man da bei sich bleibt und sagt, nee, das mache ich nicht, dann ist das unterbrochen schon. Aber es ist ganz wichtig, diese Macht- und Geldelite zu entmachten. Das ist eigentlich, und das bedeutet, man muss auf die Straße auch, vielleicht, ja, das kann man machen. Man kann auf die Straße gehen und sich das nicht einreden lassen, dass das alles Rechte sind. Ja, weil sich so viele Menschen, das sind wirklich sehr, sehr viele Menschen, die kritisch sind. Und die sind, man kann wirklich das, irgendwer stand neulich vor so einem Plakat, wir sind das Volk. Und das stimmt, wir sind nämlich das Volk. Und vor uns haben die nämlich auch Angst da. Ja? So, und dann muss es einen Dialog über Ethik und Werte geben. Was ist mir eigentlich wichtig? Ja, was sind meine Werte? Ich habe, ja, das erzähle ich gleich. Dann, dass man das einfordert, eine Politik der sozialen Gerechtigkeit und gleichen Startbedingungen. Denn es gibt ja eine krasse soziale Ungleichheit. Daran kann man das doch auch merken. Und dieser Dialog über Ethik und Werte, der muss passieren, wenn man dann einfach merkt, mir geht es nicht gut, wenn jemand anders leidet, wenn der viel weniger hat. Dann setzt man diesem Diskurs, dieser Ideologie nämlich schon was entgegen, von wegen, du bist nur was Gutes und ein wertvoller Mensch, wenn du Geld hast, wenn du was bist. Und das andere, das sind die Nichtigen. Das ist ja wirklich auch so, Gauck hat das mal gesagt, die Bevölkerung ist das Problem. So, also sowas, das darf einfach nicht passieren. Ja, das hätte es sollte ein Dialog über Ethik und Werte geben und dass man an die Politik herantritt. Egal wie, in welcher Form, vielleicht findet man da Wege, jeder findet seinen. Politik der sozialen Gerechtigkeit und gleichen Startbedingungen, das muss man ja auch einfordern. Dann ist es wichtig, und das ist auch schwer, ich sage nur, es ist wichtig, ja, ich sage nicht, es ist leicht. Aber vielleicht ist es auch leichter, als man denkt, nämlich Ich-Stärke zu entwickeln, ja. Dass man in Mitgefühl kommt, in Kraft, dass man jemanden schützt, dass man es macht wie die Polizei. Wenn einer hier schlecht behandelt wird und dem wird Gewalt angetan, warum kommen dann nicht 20, 30 Leute anstatt das Handy draufzuhalten auch noch? Das ist natürlich gut, wenn einer das macht, aber das reicht ja. Aber dann auch wie so eine Elefantenherde um das Elefantenbaby sich rumgruppieren. Man könnte über solche Strategien nachdenken, wie man einander schützt. Und außerdem, dass man Hass, Wut und Ängste aufarbeitet, das gehört alles zum Thema Selbsterziehung, Ich-Stärke entwickeln. Und dass man sich erinnert, dass es natürliche moralische Sensitivitäten gibt. Natürliche Vorstellungen von was ist Zwang und was ist Freiheit. Ja? Impfpflicht, Impfzwang, direkt oder indirekt ist Zwang. Ist schlecht. Daran kann man es merken. Ja? Das tut mir nicht gut. Und dass man nicht über seine eigenen Grenzen geht zum Beispiel. Aber das bedeutet, dass man Ich-Stärke entwickelt. Und dann fünftens, dass man Schikane keine Chance gibt. Gib Schikane keine Chance, egal wie. Das ist, kann man sich auf einen Zettel schreiben und an den Spiegel pinnen. Ja, dann ist da schon mal Schluss mit Diffamierung. An der Stelle, in dem Moment. Und da muss man natürlich seine Denk- und Handlungsgewohnheiten auch hinterfragen. Und da fängt das Theater ja schon an. Weil man hat es ja auch gerne bequem. Ja. Aber wie gesagt, wenn man bestimmte Denk- und Handlungsgewohnheiten hat und man hinterfragt die nicht, obwohl man sich nicht wohlfühlt, wie gesagt, dann tut mir das leid, dann muss ich sagen, dann ist man Teil des Problems und nicht der Lösung. Mhm. Und da muss man sich diese Frage stellen. Möchte ich Teil der Lösung sein?
Also sprich, ist dein Appell mehr oder weniger wieder, sich mehr auf sich selbst zurückzubesinnen, sich auf seine Gefühle zu verlassen, empathisch, feinfühlig, menschlich zu handeln und ja, sich auf seine Werte auch zu besinnen. Du hast das Polizeibeispiel genannt, wenn eben jemand Hilfe braucht, dann auch diesem Instinkt, dem Natürlichen nachgehen und dem Menschen helfen und nicht irgendwo dem narzisstischen Gleichheits-Dazugehörigkeitsgefühl, und das ist ja auch wieder massenpsychologische Phänomene, nachgeben und sich irgendwo dann damit einreihen, sondern letztlich diesen urmenschlichen, individuellen Impulsen nachgehen. Aber das ist ja durchaus dann in solchen, in solchen Massenphänomenen ja nicht ganz einfach. Was kann jetzt ein Einzelner tun, um sich da trotzdem nicht als Einzelner zu fühlen, sondern sich wieder auf seine eigene Kraft zurückzubesinnen, weil es ist ja auch, wenn jetzt ich denke, ich bin jetzt vielleicht der Einzige, der so denkt, und du denkst vielleicht, du bist der Einzige, der jetzt so denkt. Wir haben ja vorher zum Beispiel gehabt, wo wir beide zwar ähnliche Herangehensweisen an ein Thema hatten, aber trotzdem schon wieder unterschiedliche Sichtweisen hatten, und sowas gibt es ja jetzt x-fach da draußen. Ich meine, es sind ja Millionen, Milliarden Menschen da draußen, die jetzt genau von diesen ganzen Phänomenen, die jetzt weltweit auch zu beobachten sind, ist ja nicht nur in Deutschland, davon betroffen sind.
Ja, da muss man jetzt wieder vorsichtig sein, weil natürlich die Macht- und Geldelite sich total freut, wenn alle so bei sich sind, also so in sich sind, weil da sind die nämlich nicht auf der Straße und sagen, weg mit dem Scheiß, ja, seid ihr bekloppt, hier Grundgesetz auszuhöhlen, geht's noch, ja, da merkt man ja zum Beispiel, dass es auch das, auch an diesem, was ich eben sagte, dass man einander schützt. Das hat ja nichts mit primitiven, da sitzt man ja Le Bon schon quasi auf, wenn man denkt, das hat was mit primitivem Denken zu tun. Oder irgendwie mit primitiven Instinkten. Das meinte ich nicht mit natürlichem Freiheitsgefühl, sondern dass man, also anstatt Konkurrenz, was ein neoliberales Grundprinzip ist, muss ja so sein, also Konkurrenz, nicht zu fördern, sondern vielleicht kann man, und wenn das in seinem eigenen Umfeld ist, Kooperation zu fördern. Ja? Der Witz ist, die guten Ideen, sage ich dir, die liegen alle in der Schublade. Die gibt das schon. Zum Beispiel, gerade weil wir jetzt ja von Kapitalismus muss wegreden. Beuys hatte ja, ist und Künstler, ne? Der hat nämlich genau das gesagt, dass nämlich die Künstler sich, übrigens so wie Psychologen und Soziologen auch, korrumpieren lassen und daran beteiligen. Die gehören mit zu den Helfern. Ja? Und es ist wirklich schwierig. Natürlich freuen die sich, wenn es dann heißt, ja, die sind, ja, bleib mal schön bei dir, bleib mal schön achtsam und so, ne? Das ist wichtig, trotzdem achtsam zu sein, aber man kann das nicht sein, so einseitig und ohne die Macht- und Herrschaftsfrage zu stellen. Das muss man tun. Mhm. Das geht gar nicht anders. Das muss weg. Und Beuys, deswegen komme ich auf den, der war ja mal bei den Grünen. Und da waren die noch, also nicht so, das gehört ja auch mit dazu, Gruppierungen, die eine andere Rahmenerzählung bieten und eine Gegenbewegung sein könnten, zu zersetzen. Und spätestens seit dem Jugoslawienkrieg weiß man, dass die Grünen nicht grün sind und Symbol für Freiheit und Gleichheit und so und gegen den Kapitalismus. Aber Beuys hatte mal, stand mal vor so einer Tafel, ich habe schallend gelacht, das Ende des nur noch so und so viele Tage bis zum Ende des Kapitalismus. Also so eine Tafel muss her. Ja? Dass man, der Kapitalismus muss weg. Das sage ich jetzt so, das ist so ein knackiger Satz zwar. Vielleicht bringt das auch schlechte Kommentare, weiß ich nicht. Aber das muss weg. Aber wenn du natürlich einen Teil der Leute einredest, nee, Moment, du kannst ja total dran teilhaben am Kapitalismus. Ja, die schreien natürlich sofort auf und sagen, was, bist du verrückt? Mein Haus, mein Garten, das kann doch nicht alles. Willst du mich jetzt enteignen oder was? Das passiert ja dann. Aber dann, wie gesagt, ist man Teil des Problems und nicht der Lösung. Kooperation ist was Wichtiges. Das fällt mir ein, auch gerade im ökonomischen Bereich gibt es zum Beispiel, und der wird ja auch diffamiert, bis der Arzt kommt, der ist auch rechts, und nämlich Rudolf Steiner. Der hat die soziale Dreigliederung entwickelt, damit man sie weiterentwickeln kann und in die Praxis bringen kann. Und da gibt es eine Brüderlichkeit im Wirtschaftsleben. Das ist doch interessant. Da könnte man ja mal schauen, wie geht denn das? Ja, so. Aber das geht natürlich nicht. Wir sehen es, warum es nicht geht. Die Anthroposophen selber graben sich ja gerade das Wasser ab. Also nicht alle, aber diffamieren sich ja selber. Und wollen auch die Leute, die Maßnahmen kritisieren oder impfkritisch sind, auch weghaben. Ja? Und es werden kritische Lehrer entlassen und so weiter. Ach, da könnte ich stundenlang, aber ist jetzt noch mal ein anderes Thema. Aber ich will nur sagen, es muss von unten kommen. Da hat Mausfeld völlig recht. Es muss eine Bewegung geben, die Fragen stellt. Und das kann doch jeder. Also jeder kann, das ist gar nicht so kompliziert. Man denkt, das ist wahnsinnig kompliziert. Aber wenn du eine Frage hast, dann das könnte man auch üben. Man könnte immer, wenn ich irgendwas höre, kannst du sofort überlegen, was wäre, wenn derjenige jetzt recht hat. Ja? Wenn du zum Beispiel, da bist du jetzt dann nicht mehr dabei, aber wenn wir beide dann aufhören, dann denke ich darüber nach, was du gesagt hast. Und dann gucke ich mal, wo hast du denn da recht, wenn du anderer Meinung warst. Hast du ja jetzt nicht, wir hatten nur andere Perspektiven. Aber das, ja, das heißt, immer mal so gucken, was ist dran an dem, was der andere sagt. Mhm. Und dann hat man plötzlich zwei Rahmenerzählungen. Und das ist ja auch schon was, dass man mal so selbstständig anfängt zu denken. Dass man nicht die Gedanken des anderen denkt und sich identifiziert. Das ist ja auch sowas. Ja, habe ich eine Identität? Jetzt kommen wir mal so langsam in Richtung Trauma. Ja, weil wenn ich mich mit jemandem identifiziere und ich merke es nicht, ja, dann, das ist doch gar nicht meine eigene Identität. Ich identifiziere mich mit einer Führerpersönlichkeit oder ich identifiziere mich mit jemandem, mein Haus, mein Auto, mein whatever. Also ja, so, das, oder ich identifiziere mich mit sonst wem, das tue ich aber vielleicht. Man identifiziert sich ja manchmal auch gerade mit den Tätern. Das ist ja so gewollt, wie schon beschrieben. Wenn man jetzt, und das ist auch eine Stärke, seine eigene Biografie so durchforstet, dass man sagt, wo habe ich denn da, wie kann man mich denn triggern? Wie kann man mich denn manipulieren? Mhm. Wann werde ich denn wütend? Mhm. Ja, wann aber auch nicht? Die Fragen, die kann man sich stellen, da kommt man schon ziemlich weit. Ja? Wann ist das so? Da muss ich noch nicht gleich 10 Therapien machen, kann man aber. Denn also die Leute, die prekarisiert sind, ja, und die dann obendrein noch verachtet werden, ach, ihr habt euch ja eingerichtet in eurem Elend und so weiter, was man sich da alles anhören muss. Also das ist, die sind traumatisiert, die werden natürlich depressiv. Und auch hier jetzt in der Krise, das steigt in Katastrophen und in Krisenzeiten, das weiß man, steigt Mobbing und es steigt Depressionen, diese ganzen psychischen Störungen.
Und Suizidalität.
Ja, ja sicher. Und wie? Hm. Also ich habe das ja auch in dem Artikel geschrieben über Mobbing. Die psychosoziale Gesundheit unserer Gesellschaft ist gefährdet. Massiv. Und das heißt, man kann also auch gucken, was kann, das gehört auch ein bisschen zum Thema Ich-Stärke. Man kann aus, also Trauma heißt Wunde. Da kriegt man doch eine Wunde geschlagen, wenn einem die Existenz unter dem Boden, unter den Füßen weggezogen wird. Ja, und wenn man dann noch in der eigenen Biografie irgendwas, das schon irgendwo herkennt, dann haut das nochmal rein, dann ist das eine Retraumatisierung. Oder so wie jetzt, so viele Leute sind retraumatisiert, weil sie zum Teil sich über transgenerationales Trauma daran erinnern, weil sie noch irgendwen in der Verwandtschaft haben, daran erinnert haben, dass... Menschen, auch von einer Kollegin, deren Familie ist in Bergen-Belsen umgekommen, ja, und die ist wütend und wird jetzt, also laut, also wirklich, da fragt man sich doch, wo ist denn da der gesunde Menschenverstand, wenn Juden als Nazis beschimpft werden, gerade, ja, weil sie sagen, ey, Entschuldigung, aber wir haben hier totalitäre Strukturen, können wir da vielleicht mal die Macht, ja, den Kapitalismus mal, wie gesagt, nur noch so hinschreiben, nur noch so und so viele Tage bis zum Ende des Kapitalismus. Wie wär's, Freunde? Ja, das könnte man ja machen, aber alle, die das tun, haben Repressalien zu erleiden. Und egal, welches Konzept du dir ausdenkst, wie gesagt, die Sachen liegen in der Schublade. Egal, welches Konzept, solange es diesen Gigantokapitalismus gibt, okkupiert er das. Das wird zersetzt, kaputt gemacht. Deshalb muss man da ansetzen. Und ich kann parallel dazu diesen Gigantokapitalismus in mir und die Folgen davon kann ich mir angucken und kann versuchen, da auszusteigen. Ja? Mhm. Aus der Traumabiografie. Trauma heißt nichts anderes als Wunde. Und auch wenn wir von Täter und Opfer sprechen, das ist auch nochmal so was, was man denn tun kann, wenn man Opfer geworden ist von einem Täter, dann ist es gut, den zu benennen. Wenn man das jetzt nicht kann, dann kann man ja aber sagen, man ist zum Beispiel nicht Opfer, dann wer will denn das sein? Ey, du Opfer. So, das will keiner sein. Was aber so ist, ist, es gibt Betroffene. Man ist betroffen von Verleumdung. Man ist betroffen von Diffamierung. Da kommt man schon mal über die Sprache auch ein Schrittchen weiter. Ja, bin ich denn betroffen davon? Und wenn an irgendeiner Stelle die Antwort darauf ist ja, dann muss man handeln. Denn was bei diesem Ganzen, ja, wir besinnen uns auf, wir sind alle eins und wir sind, soll ich das sagen, ich ziehe mich auf mich selbst zurück. Ja? Das ist eine Passivität, die auch eine Identifikation ist mit vielleicht Buddha oder irgendwas ganz spirituell Großem, was noch nicht mal wirkliche Spiritualität ist, sondern also bei uns in der Ausbildung haben wir das immer spirituelles Superego genannt. Das ist eine Kopfgeburt, wie Robert das sagt. Ja? Das ist schwierig. Also man muss, selbst wenn man was tut, aufpassen, dass man nicht sich aus Versehen als Helfer entpuppt, weil man eben halt nicht auf der Straße ist oder in der Zeitung oder irgendwie sieht, dass man eine Stimme bekommt, im wahrsten Sinne des Wortes, kreativ wird, schöpferisch, ja, dann sagt, Leute, Kapitalismus und Demokratie vereint sich nicht. Das Spannungsverhältnis, das ist unauflösbar. Leben wir in demokratischen Verhältnissen? Die Antwort darauf ist ganz klar, nein.
zu diesem Trauma-Thema, weil du gerade ja auch Ruppert ja benannt hast, mit dem habe ich ja schon zweimal gesprochen. Einmal zu dem, das war das allererste Interview auch in der Reihe Manipulative Psychologie. Das kann man sich an der Stelle auch nochmal zu Gemüte führen. Da wird auch nochmal viel Grundlage dazu erklärt und dann auch zum Thema Mutterliebe, was er ja auch letztlich so als Grundlage letztlich dieses ganzen ja, gesellschaftlichen und auch individualpsychologischen der Traumaursache letztlich auch benennt. Also wer sich da nochmal näher mit beschäftigen möchte, dem sei das ans Herz gelegt. Ich möchte zum Schluss unseres Gesprächs noch kurz auf dieses Buch, was auf deiner Seite so rechts oben da so steht bei dir, Menschen mit Mut,
Ach
noch einmal ganz kurz
ja.
eingehen. Das lacht mich die ganze
Ganz
Zeit schon so,
zufällig.
ja, ganz zufällig, nochmal eingehen, wo du ja mit einigen anderen Menschen zusammen auch ja Mutgeschichten erzählt hast. Inwiefern kann denn dieses Buch auch dazu beitragen, um Menschen Mut zu machen? Es trägt ja auch schon im Namen, auch seine Stimme zu erheben und ja, sich Gedanken darüber zu machen, ob das, was einem da draußen so begegnet, ob man das alles so hinnehmen muss. Und vielleicht magst du da noch zwei, drei oder vielleicht auch 5 oder 10 Sätze dazu sagen.
Ja, also das ist ein Projekt von Andrea Drescher, meiner Kollegin Andrea Drescher, die das herausgegeben hat, das Buch. Das ist, ich nenne es immer liebevoll, die Mutschwarte. Ich habe nur einen ganz kleinen Teil mit beigetragen. Ich habe 5 Leute interviewt da drin. Und das auch so, und also mehr nicht. Und das sind aber ganz viele. Das Buch ist so dick. Ne? Und ich finde das unmöglich mit dem Manipulieren. Aber ich habe es mit Absicht dahingestellt. Das echt, weil es nämlich wirklich sammelt Geschichten des Mutigen, also wo es schon mal gelungen ist, mutig zu sein. Das war so lustig, weil teilweise einige in den Gesprächen gesagt haben, wieso soll ich jetzt hier jemand sein, der für Mut steht? Aber es sind immer Menschen, die in ihrem Bereich einen Unterschied gemacht haben und mutig waren und gesagt haben, nee, da mache ich nicht mit. Da macht das ist so und so, das stört mich, das mache ich anders. Ich gehe auf die Straße, ich trage in der S-Bahn die Maske nicht. Es sind teilweise bekannte Leute in diesem Buch, aber auch Unbekannte, die ganz normalen Leute. Ja, die, also eine Bekannte von mir, die fährt auch ohne Maske immer noch in der S-Bahn. Natürlich wird die drangsaliert. Ja. Und so, oder man kann sprechen mit anderen, man kann so viel machen und das zeigt dieses Buch. Das finde ich so schön. Deswegen bin ich froh, dass es eine Schwarte ist, weil man wirklich viel machen kann. Denn es macht auch Spaß, kreativ zu sein. Also auch Widerstand gegen gesellschaftliche Verhältnisse darf Spaß machen. Das muss nicht, also es darf ernsthaft sein, ja, aber es macht auch Spaß, eigene Gedanken zu entwickeln. Das ist nicht immer alles nur furchtbar, ja, oder wahnsinnig kompliziert. Das gehört schon mit zur Rahmenerzählung. Und diese Menschen, die da drin sind, das sind so, sind Interviews und man kann einfach mal so stöbern und durchblättern und sich inspirieren lassen. Und ich glaube, dass das auch was ganz Wichtiges ist, einander Inspiration zu sein. Wir Menschen sind füreinander da, ja. Und die Masse ist nämlich keineswegs primitiv. Es gibt Briefe zwischen Goethe und Schiller. Da sagt Goethe auch zu Schiller, dass man zusammen weiterkommt, als man alleine gekommen wäre. Ja, ganz berühmte Stelle. Ja, so viel zum Thema, die Masse ist bekloppt. Das gibt es auch, aber es ist dann gesteuert bekloppt, sag ich mal. Ja, gesteuert primitiv. Das ist so gewollt. Aber ich sage mal von Natur aus, und es fällt ja auch auf, wir sollen nicht von Natur aus, also Natur wird abgeschafft. Der Mensch wird abgeschafft, weil es unzulänglich, das ist ja am Ende von Le Bon, steht eigentlich auch schon Transhumanismus. Da steht schon am Ende des Buches schon drin im Grunde genommen. Und das Buch hier, was ich hier so voller Absicht hingestellt habe, zu reinen Manipulationszwecken,
Als
soll
Showcase für die Manipulation sozusagen, dass sie funktioniert.
ja, das ist jetzt gerade neu erschienen auch übrigens und man kann es wirklich auch bitte zahlreich bestellen, denn es ist auch etwas, was dem der Macht- und Geldelite vollends entgegenläuft. Nämlich, es ist ein Buch, an dem keiner etwas verdient. Die Einnahmen werden gespendet. So. Und zwar an die Kriegsopferhilfe im Donbass. Das ist ja auch, also Donbass, Ukraine, da ist ja, wer sich damit beschäftigt, da wird am Pulverfass wieder mächtig gezündelt und es gibt viele Kriegsopfer dort. Und die Andrea Drescher ist da auch, Diane Killing auch und so, in diesem Projekt und hat das deshalb auch gemacht. Das war eigentlich ihr Impuls. Ja. Und das ist so schön, da kann man auch merken, das ist ein gutes Beispiel für Kooperation. Wie viele Menschen waren jetzt nötig, um dieses oder haben dabei geholfen, dass dieses Buch entsteht? Auch dieses Buch zeigt, du bist nicht alleine. Und du bist auch kein Nazi, wenn du das Buch liest. Das ist unfassbar. Aber, ja.
Also sind wir beide auch keine Nazis, nur weil wir uns jetzt heute Abend über dieses Thema unterhalten haben.
Nein. Also man könnte eigentlich an jedem dieser Themen könnte man nochmal wieder ein neues Thema aufmachen und das nochmal genauer beleuchten. Ja. Also das ist schon was, aber man kann mal nachlesen. Also eben halt, wenn man sich inspirieren lassen will, ich finde, das ist wirklich ein schöner Abschluss, zu sagen, dass wir Menschen auch füreinander da sind und nicht gegeneinander. Das ist eine Erzählung. Da können wir uns fragen, stimmt das?
Ja, und vor allem, dass es auch Spaß machen kann, das ist ja auch ein schönes Beispiel für letztlich dieses Format. Also ich meine, als ich den Podcast begonnen habe im letzten August, habe ich ja auch genau aus dieser intrinsischen Motivation heraus begonnen, weil ich einfach Spaß hatte, an Tabuthemen ranzugehen. Mein erster Interviewgast, da ging es um Depression und Suizidalität. Das war schon mal der Auftakt und seitdem hat sich das dann ja so weiterentwickelt. Und das ist letztlich auch meine Motivation, diese Gespräche zu führen am späten Abend. Bei dir ist ja noch mal eine Stunde später jetzt als bei mir. Ja. Und trotzdem haben wir uns bald die Zeit genommen, uns zusammenzufinden, weil wir ja einfach da Lust drauf haben. Und es ist nicht nur anstrengend, jetzt da die Stimme zu erheben, sondern es kann auch einfach Spaß machen und einen persönlich auch weiterbringen, in diesen Austausch zu gehen. Deswegen möchte ich da auch wirklich draußen jeden dazu ermutigen. Ich habe am Schluss noch eine Frage an dich. Hast du eine Buchempfehlung für Menschen, die sich weiter mit dem Thema Mobbing und Gaslighting beschäftigen wollen?
Jetzt muss ich mal überlegen, eine Buchempfehlung. Eine? Ja, also wenn man dem Phänomen jetzt auf den Grund gehen will, dann kann man bei Hartmut und Esser nachgucken. Also ich weiß jetzt die Vornamen nicht.
Wir verlinken es dann in den Shownotes. Dann.
Ja, genau. Und in dem im Artikel zum Mobbing sind auch ein paar Sachen aufgeführt. Auch was Mobbing auch in der Krise angeht, aber das sind diejenigen, und wenn man den Vater des Mobbings angucken will, der heißt Leimann, der hat überhaupt angefangen, das auszuforschen, da kann man mal nachgucken. Also weil es ja einfach mal so darum geht, was sind die Rollen und so und wie ist das überhaupt definiert? Und dann kann man auch den nächsten Schritt tun, das in die Gesellschaft zu übertragen. Das in die Gesellschaft zu übertragen, das war jetzt eine Idee, die ist mir jetzt halt ins Gesicht gesprungen, sozusagen. Da fällt mir jetzt nicht sofort jemand ein, der das jetzt macht. Aber wer sich mit Mobbing beschäftigen will, da gibt es einiges. Es gibt auch ganz exzellente Vorträge im Internet dazu. Das kann man sich dann sogar kostenlos angucken. So, da findet man viel. Und zu Gaslighting ist eine Riesenempfehlung, weil sie auch einfach klasse ist, ist Bärbel Wardetzki. Bärbel Wardetzki beschäftigt sich auch viel mit narzisstischer Persönlichkeitsstruktur und hat auch sich schon zu Gaslighting auch geäußert. Also da kann man auch nochmal nachgucken. Auch wenn man selber betroffen ist davon, was macht man denn dann? Also immer den anderen Menschen gemeinsam. Was kann man gegen Mobbing tun und gegen Gaslighting gemeinsam agieren? Ja. Und diesen Scheißdreck von der unterbelichteten Masse nicht glauben.
Sehr schön. Das ist doch ein schönes Schlusswort, liebe Christiane. Dann bedanke ich mich für diesen schönen Ausflug und ja, dass wir da auch durchaus jetzt in verschiedene Richtungen vorgedrungen sind, fand ich sehr spannend. Und wie du schon sagst, da gibt es jetzt so viele Anknüpfungspunkte, also man könnte da jetzt überall nochmal weiter in die Tiefe gehen, aber ich glaube, das war jetzt genug für heute Abend und schauen wir mal, was da für Impulse kommen von den Zuschauern und ja, wenn sich dann da das Interesse ergibt, nochmal weiterzugehen, dann haben wir jederzeit die Möglichkeit, an der Stelle nochmal anzusetzen. Ich bedanke mich bei dir für deine Ausführungen, für deine Motivation, für dein Interesse und vor allem für deine Zeit.
Ja, ich danke dir. War schön, dass wir gesprochen haben.
Und ihr Lieben da draußen, danke fürs Zuschauen und ja, bis zur nächsten Folge.
Ja. Tschüss.
Ciao.